Jesus, der Messias. In Jerusalem kann man manchmal noch Plakate sehen. Da ist so ein älterer Herr drauf mit Rauschebart und Hut. Und der wird als Messias bezeichnet. Die Plakatierung begann, als dieser Mann noch lebte. Mittlerweile ist er gestorben. Aber jetzt geht man davon aus, der wird irgendwann wiederkommen. Ich weiß noch, wie mich mein Religionslehrer schockte und sagte, ja, es haben doch schon viele Leute gesagt, sie sind der Messias. Was ist denn da eigentlich so besonders an Jesus? Damals hat mich das noch verunsichert, heute nicht mehr. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in die Geheimnisse dieses Wortes Messias. Und auch ein bisschen in den Anspruch, der dahinter steckt, den Jesus hier erhebt. Nämlich der Gesalbte zu sein, der König, der Herr über alle Herren. Messias, Meschiach oder Moschiach ist das hebräische Wort. Messias, Jesus. Roland hat in der Übersetzung das Buch immer da, wo bei Luther Christus steht, konsequent Messias übersetzt, weil das gleiche Wort ist, eben in einer anderen Sprache. Christus, man hat ja früher oft gedacht, oder ich jedenfalls, Jesus Christus ist so wie Elke Werner, so ein Doppelname irgendwie. So habe ich das als Kind mir immer vorgestellt, der heißt halt mit Nachnamen Christus. So, ist aber nicht, sondern das ist so wie Queen Elizabeth. Also da wird immer der Königstitel mitgenannt, der Anspruch, Jesus der Christus, Jesus der Messias, Jesus der den Anspruch erhebt, der Herrscher, der von Gott eingesetzte und gesalbte Herrscher dieser Welt zu sein. Also ein Hoheitstitel, Christus, Messias. Salbung gab es im Alten Testament immer dann, wenn jemand von Gott eingesetzt wurde für ein Amt, Könige, Priester, der hohe Priester, sie wurden dann mit Öl übergossen. Teilweise stelle ich mir das sehr unangenehm vor, weil da steht, es soll so viel Öl gegossen werden, dass es noch am Bart runterfließt und über den ganzen Körper fließt. Ich weiß nicht, ob das so schön ist und was für ein Öl die da genommen haben. Aber das war ein Zeichen für die Autorisierung durch Gott. Der Gesalbte ist der, dessen Vater im Himmel oder dessen Herr, Gott selber, sämtliche Autorität übergibt. Also die Autorität übergibt, in seinem Namen zu handeln und zu reden. So bei den Priestern und Hohenpriestern und so auch bei Jesus. Der Gesalbte, der hat bestimmte Voraussetzungen oder Dinge, die mit ihm zu tun haben. Er ist von Gott autorisiert. Er steht unter Gottes besonderem Schutz. Er ist von Gott gesandt. Er soll den Willen Gottes tun. Und er soll für das Volk Gottes einstehen. All das hat Jesus erfüllt. Von Gott autorisiert, werden wir gleich noch drauf kommen. Unter Gottes Schutz, das stellt man sich ja vor, und das ist das Missverständnis, das viele Muslime haben, dass sie sagen, wie kann Gott denn zulassen, dass ein von ihm Gesandter so scheitert wie dieser Jesus am Kreuz? Den hätte Gott doch bestimmt beschützt. Der Schutz Gottes sieht anders aus, als wir ihn uns vorstellen. Und das ist immer das Problem, wenn wir bestimmte Vorstellungen von Dingen haben, wenn wir Verheißungen hören, wenn wir Prophetien hören, wenn wir irgendwie uns was vorstellen im Gebet, dann haben wir immer ganz konkrete Vorstellungen, wie das jetzt umzusetzen ist. Und wenn wir Schutz hören, denken wir, dem passiert gar nichts. Der ist sozusagen lebensversichert und abgesichert und keiner kann ihm ein Härchen krümmen. Aber der Schutz Gottes geht weiter als Jesus zu schützen. Durch Jesus schützt er alle anderen. Jesus gibt sich selber hin, damit durch seinen Tod und seine Auferstehung jetzt dieser Schutz an alle anderen weitergeht. Und auch da heißt Schutz nicht Bewahrung vor Unrecht und Leiden. Und das sehen wir in diesen Tagen, wie viele Christen um des Namens Jesu willen leiden und eben nicht beschützt werden im Sinne von, keiner kann ihnen was antun. Nein, es geschehen schreckliche Dinge mit Christen in dieser Welt, in dieser Zeit. Genauso wie mit Jesus Schreckliches geschehen ist. Jesus hat sich selbst so verstanden und wurde auch so wahrgenommen, dass er von Gott gesandt ist. Er hat Gottes Willen getan. In jeglicher Hinsicht war ohne Schuld, hat das alles getan und umgesetzt, was Gott will. Und er ist für das Volk Gottes bis heute der, der einsteht, mit dem Heiligen Geist durch unaussprechliche Seufzer für uns seine Gemeinde einsteht. Im Alten Testament gibt es viele Verheißungen für den Messias, besonders im Jesaja-Buch, aber auch in anderen Stellen im Alten Testament. Weihnachten werden die manchmal so vorgelesen. Kennt ihr vielleicht noch Verheißungen und Erfüllungen? Das gab es bei uns im Kindergottesdienst früher immer. Der eine Teil durfte die Verheißungen auswendig lernen, der andere die Erfüllung. Ich fand die Verheißung immer viel schwieriger, mir zu merken mit dem Stiefel, der dröhnt und der Mantel, der durch Blut gezogen wird und so. Das fand ich immer alles sehr verwirrend. Aber das sind Verheißungen auf den Messias hin, auf Jesus. Bis heute gibt es diese Erwartung des Messias im Judentum. Für uns als Christen sehen wir in Jesus den Messias, den Gesalbten, den Retter, den der Gott in uns wieder lebendig werden lässt, der selber in uns hineinkommt, uns erfüllt mit seinem Heiligen Geist und der uns Gott wieder nahe bringt, zurück zu dem, wozu er uns geschaffen hat. Zur Zeit Jesu haben das nicht so viele Menschen erkannt. Johannes der Täufer hat es erkannt und einige seiner Jünger sprechen ihn so an, als bist du der Messias, bist du der, auf den wir warten. Ebenso haben die Dämonen das zugeben müssen, als sie Jesus begegneten, haben sie gesagt, weiche von uns, wir verstehen, wer du bist. Wir wissen, dass du dieser Messias bist und wir haben jetzt keine Autorität mehr, weil du, Jesus, selber da bist. Petrus hat das erkannt, aber Jesus sagt ihm, sag's noch nicht weiter. Martha hat es erkannt, von Maria und Martha, die beiden Schwestern. Aber viele haben sich auch daran gestoßen. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie verstanden haben, welchen Anspruch dieser Titel Messias oder Christus eigentlich hat. Ich lese uns mal aus Lukas 4, wie Jesus diesen Anspruch vor den Menschen darstellt. Dabei kam er auch nach Nazareth, dem Ort, wo er aufgewachsen war, und ging entsprechend seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Dort stand er auf, um aus dem Buch Gottes vorzulesen. Man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er öffnete sie und stieß auf die Stelle, wo geschrieben steht, der starke Gottesgeist liegt auf mir. Er hat mich gesalbt und dadurch beauftragt, den Armen die befreiende Botschaft zu bringen und denen, die Schuld auf sich geladen haben, die Vergebung. Den Blinden die Wiedergewinnung ihrer Sehkraft und die Niedergestoßenen in die Freiheit zu entlassen. So soll ich das Jahr der großzügigen Zuwendung Gottes ausrufen. Dann rollte er die Schriftrolle wieder zusammen und gab sie dem Verantwortlichen zurück. Danach setzte er sich wieder hin. Die Augen von allen, die in dem Versammlungshaus waren, waren aufmerksam auf ihn gerichtet. Dann ergriff Jesus das Wort und sagte, heute erfüllen sich diese Voraussagen im Buch Gottes hier in eurem Beisein. Sie alle stimmten ihm zu und staunten über seine Worte voller Gnade und Schönheit. Sie fragten sich, ist das nicht der Sohn von Josef? Sie sind verwirrt. Kann es sein, dass ein Mensch, den sie doch schon von Geburt an kennen und der jetzt seine Eltern noch zu Hause sitzen hat, Josef ist der Vater, Maria lebt noch, wieso erhebt er jetzt diesen Anspruch, der Messias zu sein? Und ich glaube, diese Verwirrung, diese Unsicherheit, dieser Knackpunkt, der bleibt bis heute. Hat Jesus diesen Anspruch? Erfüllt er diesen Anspruch? Ist er der, den Gott eingesetzt hat als König aller Könige? So wie wir es gerade gesungen haben. Wir hatten viele Lieder jetzt heute Morgen schon, die wir gemeinsam gesungen haben, die genau das beschreiben. Der König der Könige, der Herr aller Herren, der über allem thront. Die Reaktion ist gemischt. Jesus ärgert sie noch weiter in diesem Streitgespräch in der Synagoge bis dahin, dass er sagt, ja, der Prophet gilt nichts im eigenen Land, ihr werdet mich nicht anerkennen, das ist noch nicht der Zeitpunkt, ihr habt es noch nicht verstanden. Und sie werden so sauer, dass sie ihn einen Abhang hinunterstürzen wollen. Wer schon mal in Nazareth war, da geht wirklich ganz steil ein Felsen nach unten. Da treiben sie ihn hin und dann geht er in der Autorität, die er hat, einfach durch die Menge hindurch. Er kann diesen Mob hinter sich lassen. Er geht einfach ganz klar aufrecht mittendurch. Die Menschen staunen, die Menschen wundern sich, die Menschen können das nicht einordnen. Sein Anspruch ist riesig. Sein Anspruch wird bestätigt schon bei seiner Taufe, als der Heilige Geist auf ihn kommt und Gott sagt, das ist mein geliebter Sohn. Den habe ich eingesetzt, Das ist der, den ich gesandt habe. Das ist der Messias Jesus. Und wenn man sieht, wie viele Verheißungen aus dem Alten Testament sich in Jesus erfüllen, er muss ein Jude sein, er muss aus dem Stamm Juda sein, er muss ein Nachfahre, direkter Nachfahre von David und Salomon sein, er muss den Tempel wieder aufbauen, auch eine Geschichte, die wir kennen, eine knifflige Frage, dass gesagt wird, der hat erzählt, er kann den Tempel in 3 Tagen niederreißen und wieder aufbauen. Da geht es um diese Messias-Verheißung. Ist er wirklich der Messias? Und Jesus sagt, ja, ich kann das, weil er nicht diesen Steintempel von Salomo meint, sondern seinen eigenen Körper, seinen Leib, in dem Gott selber wohnt. Er wird den Weltfrieden bringen. Ja, in vielen Teilen der Welt ist Frieden eingekehrt durch das Evangelium. Wenn man sich das anschaut, da wo das Evangelium Raum hat, ist oft auch Frieden. Da wo Menschen sich dem Evangelium Christus anvertrauen und nach seinen Geboten leben, entsteht Frieden. Da wo Menschen das ablehnen, entsteht manchmal genau das Gegenteil, Unfrieden bis zu Hass und Gewalt. Er wird die ganze Welt zum Glauben an Gott führen. Dafür hat er uns hier zurückgelassen in dieser Welt, um durch uns diesen Auftrag zu erfüllen, seine Autorität an uns weiterzugeben, wir, die wir zum Messias gehören, dass wir im Namen von Jesus Christus das Evangelium ausbreiten. Jesus ist der Messias, der Gesalbte. Viele stoßen sich daran. Ich lese uns aus Psalm 2, übrigens aus der Übersetzung das Buch. Die Mirja hat schon welche bestellt. Draußen auf dem Büchertisch gibt es jetzt die Übersetzung, das Buch mit dem Psalm. Nachher draußen am Tisch. Jetzt lese ich uns Psalm 2. Gottes Sieg und die Herrschaft des Messias ist das überschrieben. Was soll das? Die Völker proben den Aufstand und die Nationen verfangen sich in zwecklosen Gedanken. Die Könige auf der Erde rotten sich zusammen. Gemeinsam schmieden sie Pläne gegen Adonai und gegen den, den er als Messias auserwählt hat. Sie sagen, ihre Fesseln wollen wir zerreißen, ihre Stricke von uns wegschmeißen. Er, der in den Himmel thront, lacht. Der Herr überhäuft sie mit Spott. Danach spricht er mit ihnen in seinem Zorn. Ja, er erschreckt sie in seinem Grimm. Doch ich habe meinen König eingesetzt auf dem Zion, dem Berg meiner heiligen Gegenwart. Öffentlich bekannt machen will ich, was Adonai beschlossen hat. Zu mir hat er gesagt, mein Sohn bist du, heute habe ich dich hervorgebracht. Genau das, was bei der Taufe von Jesus aus dem Himmel erschallt. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich hervorgebracht. Vorausgesagt, in dem Psalm erfüllt, in Jesus Christus. Bitte mich und ich werde dir die Nationen geben als deinen Erbbesitz, ja die letzten Winkel der Erde als dein Eigentum. Zerschlagen wirst du sie mit einem Stab aus Eisen, wie bloße Tongefäße wirst du sie zerschmettern. Und jetzt, ihr Könige, werdet vernünftig. Nehmt den Rat an, ihr, die ihr auf der Welt regiert. Dient Adonai mit Ehrfurcht, begeistert jubelt ihm zu. Begrüßt den Sohn und reizt ihn nicht, damit er nicht auf dem Weg umkommt. Ja, leicht entbrennt sein Zorn. Doch Glückwunsch allen, die bei ihm Schutz suchen. Der Anspruch Jesu auf die Weltherrschaft. Der König der Könige, der Herr aller Herren zu sein. Wir erleben in diesen Tagen, dass viele Nationen sich zusammenrotten, viele Menschen sich zusammenrotten. Genau aus diesem Grund, um Jesus abzuschütteln, um das zu vernichten, was Jesus in dieser Welt tut, die Christen zu vertreiben, zu vernichten, schreckliche Dinge, die geschehen. Aber Gott, so wird es hier in dem Psalm gesagt, ist davon unbeeindruckt. Sein Weg, sein Wille wird sich durchsetzen. Er wird alle zur Rechenschaft ziehen. Er wird diese Welt gerecht richten. In Christus hat er sie gerichtet. Christus hat das Urteil auf sich genommen. Der Messias ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Sein Auftrag ist riesig, den Armen gute Nachricht zu bringen, Priorität ist auf den Witwen, auf den Hirten, auf denen, die arm sind, die Hilfe brauchen. Er ist gekommen, um die Sünde zu vergeben. Sein Tod am Kreuz macht das möglich. Er tut Wunder bis heute. Wir erleben solche Wunder immer wieder. Er führt in die Freiheit und er bringt die Liebe Gottes in diese Welt. Der Anspruch von Jesus ist enorm und ich denke manchmal, dass wir das nicht genug verstehen. Wir können keinen Westentaschen-Jesus mit uns herumtragen, der unsere Wünsche erfüllt. Das entspricht ihm nicht. Das wird ihm auch nicht gerecht. Natürlich liebt er uns und kümmert sich um uns und erfüllt viele unserer Wünsche. Aber er ist viel mehr als das. Viel mehr. Und sein Anspruch ist viel größer. Und deswegen sind auch viele Menschen bereit, für diesen Namen Jesus, für Jesus selbst in den Tod zu gehen und ihn nicht zu verleugnen, weil sie sagen, ich habe verstanden, dass Jesus der Herr dieser Welt ist und dass ich vor ihm meine Knie beugen muss. Dass ich vor ihm Rechenschaft ablegen muss für mein Leben. Nicht vor Menschen, nicht vor dem Zeitgeist, nicht vor irgendwelchen Peschmergen oder Kämpfern oder Radikalen, sondern vor Jesus, dem Herrn dieser Welt. Der Widerstand wächst. Mein dritter kurzer Punkt. Seit Jesus am Kreuz gestorben ist, hat sich ein Widerstand über diese Welt ausgebreitet, der, man könnte fast sagen, exponentiell zu dem Wachstum des Christentums wächst. Das Christentum breitet sich mehr und mehr aus und gerade in den Gebieten, wo nach vielen Jahrhunderten jetzt auch Menschen zum Glauben kommen, in Nordafrika, entsteht so ein Widerstand, so ein Aufbäumen. Aber wir können glauben und wissen und festhalten, dass Jesus diese Situation beherrscht, dass er weiß, was geschieht, dass er der Messias ist. Er sagt, selig seid ihr, wenn die Menschen euch verfolgen. Wundert euch nicht, es gehört dazu. Wir leben hier sehr behütet und zum Glück in großer Freiheit und die dürfen wir genießen, darüber dürfen wir dankbar sein, die dürfen wir aber auch nutzen. Nutzen, um uns für die einzusetzen, die selber gerade großes Leid erleben. Und deshalb lade ich nochmal ein, Alex hat das schon erklärt, zu dem Flashmob am Markt, am oberen Markt, 18 Uhr. Es ist ein weniges, sich dahinzustellen und dann sein Gesicht im Internet zu sehen oder in der Zeitung oder wo auch immer und zu sagen, ja, ich bin auch einer von denen. Ich gehöre zu diesem Jesus, dem Herrn der Welt. Und ich glaube, dass sein Urteil gerecht ist. Ich glaube, dass er diese Welt zu seinem Ende führen wird, dass er wiederkommen wird und dass er jetzt gekommen ist, um zu retten, was verloren ist. Lasst uns beten. Jesus, du bist der Messias, der Gesandte, der Gesalbte, der eingesetzte Herr dieser Welt. Alles liegt zu deinen Füßen. Du bist der Herr der Herren, der König der Könige. Wir beten dich an. Wir preisen dich, dass du in unser kleines Leben hineinkommst, immer wieder. Wir preisen dich, dass du uns mit hineinnimmst in deine Gedanken und Pläne für diese Welt. Dass wir deine Freunde heißen dürfen und es auch sind. Dass du uns so nahe kommst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir danken dir für den Weg, den du uns geschaffen hast durch dein Kreuz und die Auferstehung von den Toten. Jesus, wir befehlen dir diese Welt an. Unsere Herrscher dieser Welt sind hilflos, ohnmächtig, suchen nach Wegen und Antworten. Wir bitten dich, erbarme dich. Wir bitten dich für uns, dass wir dich als Herrn in unserem Leben wirklich immer mehr anerkennen, dir mehr Raum geben, deine gute Herrschaft in unserem Leben zulassen, damit wir wirklich diesen Frieden finden und Friedensbringer werden können. Dass wir, wie vorhin bei der Segnung gesagt wurde, diesen Segen in dieser Welt weitergeben können. Wir danken dir und staunen über deine Größe und deine Nähe. Amen.